rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Ärzte ohne Grenzen ist eine der bedeutendsten Hilfsorganisationen der Welt. Sie ist im Dezember 50 Jahre alt geworden. 1971 wurden die Ärzte ohne Grenzen von 12 französischen Medizinern und Journalisten gegründet. Heute sind weltweit 65.000 Menschen für Médecins Sans Frontières, wie die Organisation international heißt, unterwegs, um in Krisenregionen, an Kriegsschauplätzen und nach Naturkatastrophen ärztliche Ersthilfe zu leisten, aber auch um dauerhafte medizinische Versorgung bereitzustellen. Der Wiener Arzt Reinhard Dörflinger war einer der Initiatoren des humanitären medizinischen Engagements in Österreich. Er war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Ärzte ohne Grenzen. Als stellvertretender internationaler Präsident von Ärzte ohne Grenzen war er 2008 bis 2011 mit Hilfsprogrammen in Kenia, Mosambik, Niger, Honduras, Guatemala, Myanmar und dem Libanon befasst. Mit dem Journalisten Robert Miesig diskutiert Reinhard Dörflinger im Bruno-Kreisky-Forum die Aktivitäten der Organisation gegen Corona und Ebola, und er erinnert an die Anfänge des Einsatzes von Ärztinnen und Ärzten aus Österreich in internationalen Krisengebieten. Ausgangspunkt war eine Basisgruppe an der Universität Wien vor 50 Jahren, die kritische Medizin, die aus Solidarität mit den Befreiungsbewegungen Lateinamerikas in Honduras ein Hilfsprojekt gestartet hat.
Das war eigentlich die Tradition der kritischen Medizin. Mhm. Kritische Medizin war eigentlich so eine, also der damaligen Zeit entsprechende Basisgruppe auf der Medizin, verbunden mit auch im Rahmen damals kreiskischer Reformen. Diese Studie zum Gesundheitswesen, gab es also drei Themen: Aufarbeitung des Faschismus in der Medizin, Reform oder sozialmedizinischer Status in Österreich und sowas wie internationale Solidarität. Und da war einer der Beginn damals, sind eigentlich Longomai-Leute gekommen und gesagt, ihr sitzt da herum. Es gibt damals den Krieg gegen den Bürgerkrieg gegen Somoza, die Sandinisten hatten ja den Aufstand probiert, und es gibt Flüchtlinge und ihr müsst was tun. Und daraus ist damals also diese relativ spontane, jetzt würde man sagen, wahrscheinlich also mit viel guten Willen, aber auch relativ amateurhaft, aber letztendlich im Grunde sehr ähnliche Geschichte, einen lokalen Partner. Wir haben damals die Universität von Tegucigalpa als Partner gehabt, teilweise auch Leute vom Roten Kreuz, Medikamentenlieferungen hatten wir organisiert, und wir hatten also quasi Personal gestellt, die in dem Fall sogar von damals dem Wiener Krankenanstaltenverbund auch freigestellt worden sind. Also da finden wir so ähnliche Elemente, die später auch wieder auftauchen. Es war sicher Es war eine humanitäre Idee, es war aber auch sehr viel politische Solidarität. Mhm. Solidarität mit Kampf gegen Somoza, gegen die Diktatur, die ja dann 1979 ja letztendlich zum Sieg der Sandinisten geführt hat.
Also das heißt, nur damit wir uns erinnern, also wir können uns erinnern, viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern können sich wahrscheinlich gar nicht erinnern, weil sie zu jung sind. Also es war eine Guerillabewegung oder ein Aufstand, eine Aufstandsbewegung, die 79 eben gewonnen hat, die Sandinisten in Nicaragua. Und wie sie dann in Honduras waren, das war circa zum gleichen Zeitpunkt.
Der Bürgerkrieg war im Herbst 78 und die Aktion ist angelaufen gegen Dezember mit einem so Exploratory Mission. Und dann eigentlich 6 Monate hatten wir im Süden von Honduras eine Ambulanz, wo wir halt einfach medizinische Leistungen, basismedizinische Leistungen, die teilweise in Honduras aufgrund der Armut, der Entlegenheiten nicht gewährleistet waren. Also insofern ist eine sehr ähnliche Idee, sich zu substituieren, wenn ein Not an der Frau, an Mann ist und dort Medizin zu tun.
Genau, aber das ist ja die innere Motivation, die intrinsische Motivation kann ja immer auch ein bisschen andere sein, also quasi wohin fahren und armen Menschen helfen, das hat so, wie soll ich sagen, so wie Mäzenatentum oder so.
Die 79er-Geschichte war schon politische Solidarität.
Genau. Also da ging es dann schon sozusagen mit einer nachhaltigen Transformation, die Idee einer nachhaltigen Transformation von Gesellschaften in bessere Gesellschaften.
Genau. Versucht zumindest.
Natürlich,
es gab dann in Nicaragua auch ein Spitalsprojekt seitens der staatlichen Entwicklungshilfe, das 10 Jahre lang gedauert hat. Muss man auch dazu sagen. Also da gab es so quasi die akute Hilfe. Und dann, sobald der Wiederaufbau begann, doch auch an Ort und Stelle die Übernahme von Verantwortung eines Spitals, was wir personell besetzt hatten und geldmäßig auch unterstützt hatten, an der Atlantikküste. Also da gab es schon Elemente, die dann nachher bei Ärzte ohne Grenzen auch gefunden hat. Ja. Wo auch sehr oft diese Kooperation dann im Wiederaufbau notwendig ist, wenn die Akutphase vorbei ist.
Und Sie waren damals in Ihren, ich habe das jetzt gar nicht recherchiert, ich nehme an, es muss in der Mitte der 20er gewesen sein oder frühen 20ern.
Ich war am Ende des Studiums, ich hatte begonnen meine Ausbildung und war letztendlich in der Mitte der Ausbildung dort. Ja.
Ich frage deswegen ja jetzt auch nach dieser Ambivalenz zwischen nur Wundheilung oder auch eine gesellschaftsverändernde Dimension, weil Sie ja das wahrscheinlich von Anfang an bei Ärzte ohne Grenzen, Sie waren jetzt natürlich nicht am Anfang dabei, wir reden ja über 50 Jahre, Ärzte ohne Grenzen, aber diese Frage muss sich ja zentral gestellt haben. Wir kennen ja, und vielleicht ist das auch nur eine bestimmte Fokussierung als Zentralfigur Bernard Kouchner, der sicherlich der berühmteste ist, der ja bis in 1966 Mitglied der Kommunisten war, dann rausgeflogen ist, dann Sozialist war.
Der SP war dann, genau.
Welche Motive bei Ärzte ohne Grenzen sehen Sie bei der Gründung?
Die Leute sind, vor allem die Ärzte kamen ja aus der Rotkreuz-Geschichte. Ja. Also Internet, muss man sagen, Rotkreuz National und International Komitee für Roten Kreuz, die immer schon, auch bis jetzt, auch teilweise ähnlich wie jetzt, wie bei Ärzte ohne Grenzen, tätig waren, mit einem sehr bestimmten Regime, Nationen finanziert, dem quasi sehr strikten Rechtsrahmen des internationalen humanitären Rechts verbunden, mit der Auflage zu schweigen. Das war die Geschichte. Du hilfst, aber du redest nichts. Und das war dann Biafra, der Sezessionskrieg mit einer dann quasi ethnischen Reinigung sozusagen eines Gebietes und Versuch eines mit Hungersnoten dann einfach die Bevölkerung zu dezimieren, gab es dann einen Aufstand, das können wir nicht mehr hinnehmen. Und sind einfach vor Fernsehen, Presse gegangen. Ne? Haben damit quasi das Schweigegebot verletzt, sind dann irgendwie auch rausgeflogen, klarerweise. Ich würde also trotzdem sagen, es gibt so eine Post-68er-Geschichte natürlich auch dabei. Also einfach diese alten Strukturen, die eine gewisse Sicherheit in der Sanitätsversorgung gebracht haben. Das Rote Kreuz kommt dann letztendlich auch aus der militärischen Geschichte her letzten Endes. Also das dynamische Prinzip, ich helfe unter ganz bestimmten Regeln in Konflikten, ich muss geschützt sein, weil ich das Rote Kreuz trage, ich kann die Verletzten bergen und pflegen, tue aber nichts
und man
zur
ist
Konfliktlösung.
Und man ist neutralistisch, auch alleine deswegen schon, weil es war ja auch nicht so, der Krieg war ja nicht so sichtbar früher. In der Zeit, über die wir reden, genau, gab es plötzlich eine Sichtbarkeit im Fernsehen. Ich bin 66 geboren, also ich war ja 2 Jahre mit 68, wie Biafra war oder so. Ja. Aber ich habe eine Erinnerung in der Art und Weise, wie meine Eltern darüber geredet haben. Das heißt, man hat das im Fernsehen gesehen und plötzlich, es war ja dann sichtbar. Es war
das das abgemagerte schwarze Kind war irgendwie so das Synonym dabei. Ja. Dadurch war das auch natürlich, es war auch ein schlauer. Also du konntest mit sehr wenig Leuten und so weiter sehr viel erreichen. Mhm. Sie mussten dann ja auch eine stärkere Maßnahme setzen. Und dann war aber bald die Frage, okay, dann tun wir was, stellen wir was Eigenes auf. Und dann gab es also die Kombination mit den Journalisten. Also interessant auch die Kombination, dass die Hälfte von den 13 Männern, wie Sie mir gesagt haben, Journalisten waren von einer medizinischen Zeitung, die wahrscheinlich sowas wie Reporter ohne Grenzen auch irgendwie auch so im Kopf gehabt haben, sagen, wir können uns da zusammentun. Und daher ist ja diese Dämoniage-Geschichte und die Charter, die damals entstanden ist, die ist eigentlich ziemlich kurz. Da steht nur drinnen, wir sind eine medizinische Hilfsorganisation, wir helfen alle ohne Ansicht von Religion, Ethnie, politischer Zugehörigkeit. Wir sind quasi dem allgemeinen medizinischen Ethik verbunden und wenn wir Leute ins Feld schicken, dann wissen alle, was das bedeutet. Und also man darf nicht mehr verlangen. Also diese Freiwilligkeit, nicht ganz jetzt ohne Salär, die Geschichte, aber diese Freiwilligkeit, die hat bis jetzt gehalten. Also es gab immer die Versuche, was zu ändern, aber das blieb. Das war irgendwie das ist dann langsam angelaufen. Es waren sehr viele Naturkatastrophen am Anfang auch davon. Ich glaube, die größte politische Geschichte war dann also nach der Niederlage der Amerikaner in Vietnam, Kambodscha, Flüchtende aus Kambodscha von Roten Khmers in Thailand. Und da war also auch wieder dieses Element Überforderung von medizinischer Hilfe, Massensterben und jetzt nur quasi mit Pillen verbinden, reicht das nicht aus. Und da gab es schon wieder da war der Kouchner damals auch sehr, sehr gut dabei, oder der Ronny Braumann, der lange Präsident war in Frankreich, gab es eine sehr große publikumswirksame Geschichte.
Also da, auch da dieses die Element,
das Element agier, nicht
nur helfen, sondern
tun, ich glaube,
Witness-Tum, also wenn, auch Zeuge wenn, sein und es aussprechen und es in die Welt tragen und es auch skandalisieren bis zu einem gewissen Grad, war, glaube ich, da auch immer dabei, also auch im Hinblick auf die Roten
Khmer. Wobei, das finde ich schon, also ich habe dann noch einmal von 78, 79, also gab es noch einmal 20 Jahre lang Einsätze in anderen Gebieten, mit anderen Organisationen, dann bin ich zuerst an die Grenzen gestoßen. Und das ist schon bemerkbar, es gab immer Human Rights Watch, es gab also Menschenrechtsbewegungen, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, man redet darüber, wenn es notwendig ist. Also du redest nicht darüber, nur weil es hier ist. Mhm. Also wir reden nicht prinzipiell jetzt über Armut oder Armutgefährdung in einem Land, weil, okay, da können andere drüber besser reden. Ja. Denke, wir reden drüber, wenn es in Verbindung ist mit der medizinischen Tätigkeit. Und da denke ich mir, das ist schon eine, ich glaube, diese Authentizität, also wenn wir reden, wissen wir, wovon wir reden. Mhm. Ja? Immer mit, also jetzt geht es ja augenzeugenmäßig, das heißt wirklich vor Ort, vor Stelle, und bezogen auf medizinische Aktionen. Mhm. Und da kann ich letztendlich auch politisch sehr viel argumentieren. Mhm. Ich meine, da kann man sagen, das ist, wir sind nicht politisch, ja, aber natürlich sind wir jetzt, wir wollen Wirkung haben im Sinne einer Verbesserung des Gesundheits. Also wenn man es plakativ sagt, wir wollen eine Wirkung haben für das Überleben der Menschen, für das wir dort sind. Ja. Und dass diese Kombination, finde ich, ist recht gut, hat uns auch also einige Troubles gekostet. Mhm. Es gab also einige Länder, wo Ärzte ohne Grenzen, weil wir vor die Presse gegangen sind, weil wir also angezeigt haben, was vor sich geht, im Zusammenhang mit erhöhten Todeszahlen, erhöhten Verletzten und so weiter, sind wir rausgeflogen. Also das hat in Äthiopien schon begonnen, in den 80er Jahren mit einer Hungersnot, wo wir damals denunziert hatten, die wie sagen wir, die Verwendung von Hilfe für bei einer beginnenden Hungersnot, um auch eine ethnische Reinigung letztendlich zu erzielen. Zack, das war's. Hm?
Okay.
Wo war es noch? Quasi, es war dann sehr oft einmal an der Grenze, wo immer diese Frage, was erzähle ich und was nicht, was muss ich für den Wohl der Patienten tun und wie viel schlucke ich, um trotzdem an Ort und Stelle zu bleiben. Mhm. Das war eine Frage im Bürgerkrieg in Sri Lanka, damals mit Tamilen und der Mehrheitsregierung, wo die Leute in teilweise also in so Art letztens Konzentrationslager gehalten worden sind und wo wir dann die medizinische Betreuung übernommen hatten auch und wo halt wirklich die Frage war, wie lange kannst du darüber schweigen, ohne dich also quasi mitschuldig zu machen. Ja. Und das ist immer, darüber gibt es also interessanterweise ja nicht nur jetzt so ein Narrativ, sondern es gibt auch Literatur darüber. Wir haben ein eigenes Buch darüber geschrieben, also über Investigations, Humanitarian Dilemmas. Und da merkt man jetzt also diese Mischung aus Hartnäckigkeit, Pragmatik und doch aber irgendwie, also wir lassen nicht los. Also diese Mischung hat mich immer sehr imponiert.
Erinnert ein bisschen an dieses Brecht-Gedicht, versinke in Schmutz, umarme den Schlecht, aber ändere die Welt, sie braucht es. Im Sinne von, wie viel darf man durch pragmatisches Handeln sich selbst beschmutzen, um halt Leuten helfen zu können? Das steht sich ja irgendwie immer irgendwo an jeder Stelle, weil in dem Moment, wo man aktiv wird, ist Element von Pragmatismus wohl, das man beachten muss, oder?
Vor allem, wenn du dann Spitäle betreibst und Patienten da sind und du weißt genau, wenn du weg bist, ist sehr ungewiss, was mit ihnen passiert. Ja. Manchmal waren wir doch sehr, sehr, sehr genau und sehr exakt, das war in Somalia. Somalia war ja Kampf mit der Shabab, die Teilung des Landes, die verschiedenen Provinzen. Gab es Entführungen, also zwei spanische Krankenschwestern sind entführt worden und sind nach 2 Jahren dann freigekommen. Da gab es auch ein paar Übergriffe in diversen medizinischen Zentren, wo 2 gestorben sind und dann noch irgendwie so eine ganz merkwürdige Schießerei, wo auch ein Mitarbeiter von uns gestorben ist. Und da war irgendwie ersichtlich, dass zum Beispiel also diese, wir legen viel Wert auf diese Proximity-Geschichte. Proximity heißt jetzt übersetzt, wenn du von außen kommst, und natürlich humanitäre Operationen sind eigentlich immer Interventionen von außen, weil wir kommen dann, wenn das lokale System nicht mehr funktioniert, die lokalen Gesundheitseinrichtungen irgendwie zusammengebrochen sind, dann ist Hilfe von außen notwendig. Da war immer der Prinzip, dass wir kommen mit relativ wenig internationalen Leuten und versuchen immer mit lokalen Kräften die Arbeit zu tun. Ne? Das Verhältnis geht konstant, es ist 9:1. Ne? Das heißt, ich habe 9 Somalier angestellt oder arbeiten mit uns und eine internationalen internationale Kräfte. Ne? Daher, diese Proximität ist allein schon gegeben, eben dadurch, dass die lokal da angestellt sind, natürlich auch quasi jetzt nicht so auf der Suppen daherkommen, sondern eine gewisse Profile haben und nicht nur stolz sind, wenn sie mit MSF sind, sondern auch wenn einfach auch die Ziele unterstützen. Und daher weiß man dann, ohne jetzt unbedingt alle die lokalen Landessprachen und alles genau zu kennen, was geht vor sich. Ja? Und zurück zu der Somal-Geschichte mit den Führten und dann die Schießereien. Es war dann klar, dass es keine Strafverfolgung gibt, weil es Clans gab, die da einfach Interesse hatten, das unter den Tisch fallen zu lassen. Ja. Sie akzeptierten schon, dass wir also Spitäler und Gynäkologien und Geburtshilfe und Kinderambulanzen betrieben haben, aber quasi, das ist ein Pech sozusagen und Ausding. Ne. Und da war zum Beispiel eine lange, fast ein halb, dreiviertel Jahr lang ein quasi Hin und Her und Argumentieren. Und dann war der Punkt, was jetzt reicht. Und wir sind damals also abgezogen, wir haben wahrscheinlich sehr viel Material uns wieder zurückgelassen. Waren dann 2 Jahre, war Pause, jetzt gibt es wieder versucht, wieder zu. Also manchmal ist es auch notwendig, einfach konsequent zu sein, ne? Und sagen, es geht nicht mehr. Also wir sind nicht die Idioten der Familie, die quasi immer dann sind und ihr, also unsere Werte gibt es auch, die versuchen wir auch auszuhandeln. Wenn die respektiert sind, dann können wir behandeln, eben nach unserer Charta, egal wer da ist. Wenn er ohne Waffen kommt, wird behandelt. Wir fragen dann nicht nach, welche Fraktion oder welchen Clan oder welche Familiengeschichte. Also, das ist klar.
Behindern sich diese Einsätze oder sind sie doch sehr stark unterschiedlich jetzt im Hinblick, wenn ich jetzt sage, im Kongo ist, oder in Afghanistan, wo es die Taliban gibt oder in einem Erdbebengebiet? Ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Konstellationen.
Genau, also die Geschichten sind eher in sogenannten Konflikt-Areas. Ja. Ja. Wobei High-Konflikt, Low-Konflikt, Chronic-Konflikt, da kann man dann hin und her, das ist eine Terminologie-Geschichte, betrifft wahrscheinlich doch mehr fast gut die Hälfte der gesamten Einsätze. Dann gibt es natürlich die anderen Einsätze bei Epidemien, von Masern, Ebola, HIV, die eine andere Struktur haben. Ne? Ich war eher zu Beginn 2005 noch in Mosambik, da war der Beginn der HIV-Geschichte. Also, da war auch diese interessante Geschichte, 1999 Nobelpreis, mit einer doch sehr bemerkenswerten Rede, damals von Mobinski im Zusammenhang vor allem im Konflikt in Tschetschenien.
Genau, also das wollte ich hier noch erwähnen, erwähnen wir es nochmal deutlich. Also Ärzte ohne Grenzen hat 1999 den Friedensnobelpreis erhalten.
Ja. Das war doch damals ziemlich viel Geld, das waren 4-5 Millionen. Ne? Und die hatten wir investiert in die sogenannte Access-Kampagne, beziehungsweise dann später in die Initiative für die neglected, also die vernachlässigten Krankheiten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Das war zugleich damals der internationale Kampf, gemeinsam auch mit Südafrika, weil dort eine sehr hohe Inzidenz von HIV-Erkrankungen waren. Wobei der ganze südliche Afrika, also südlich von Kenia bis hinunter eigentlich also am stärksten betroffen war. Wo es damals ja außer gute Ratschläge, Gebete und was weiß ich, Kondome ja nichts wirklich gab zur Behandlung der Krankheit. Man konnte die Tuberkulose behandeln, die dabei aufgetreten ist, oder Infektionen. Aber gegen die Virusgeschichte, damals schon wieder, gab es ja nichts. Und dann gab es die antiretroviralen Medikamente, die also dann gekommen sind, Amerika, Europa. 10.000 Euro Jahreskosten damals. Und die Frage, was mache ich, wer bekommt diese Sache?
Ja. Wer hat Zugang?
Die berühmte Patentgeschichte. Ja. Und damals gab es ja auch so ähnlich, also im Prinzip sehr ähnlich wie jetzt im Zusammenhang mit der Impfpatenten für die Covid-Krise. Die HIV, es waren insgesamt 4-5 Millionen betroffen, insofern war es weniger. Das war vielleicht auch klarer, der Konflikt zwischen quasi dem globalen Norden, der sich das leisten kann.
Das heißt 4-5 Millionen Betroffene?
Südlichen Afrika. Okay. Ja. Wovon also noch dazu Verbreitung, dort ja auch seine Kurve gehabt, die hinaufgegangen ist. Und damit, denke ich mal, hatten wir doch sehr klug eingesetzt, auch diese Pressegeschichte, dieses politische Auftreten, auch mit der Würde des Nobelpreises natürlich und den Nimbus. Einfach zu sagen, wir haben hier Leute, die wir nicht behandeln können. Wir könnten aber was behandeln, weil es gibt Medikamente. Wir kriegen aber die Medikamente nicht, weil wir, auch wenn wir also relativ viel Geld kriegen bei den Spenden, das nicht bezahlen können. Daher muss eine Änderung geben. Und da gab es diesen Prozess der Änderung der Patente. Und das war jetzt ein medienpolitischer Kampf um Zugang zu Medikamenten. Also,
wo der Konfliktpartner jetzt nicht das Land war, in dem man war, sondern eigentlich die
Pharmaindustrie. Welthandelsindustrie verbunden mit Vertretungen der Pharmaindustrie. Ja. Wobei, also wir nehmen keine Spenden von Pharmaindustrie. Ist zumindest eine klare Sache. Fand ich auch immer relativ erfrischend, sich nicht nur in einer, wie sagen, so etwas oberflächlichen Kapitalismuskritik der Pharmaindustrie hinzugeben, die ja dann aber keine weiter, also man kann sich zwar suhlen, dann ist eine gute Meinung, aber es sieht sich weiter. Ja. Schon auch zu sagen, die Triebswirbel-Geschichte war ja dann letztendlich ein Abkommen, dass sie gesagt haben, wir geben die Medikamente billiger ab. Mhm. Und das gab es dann überhaupt im Rahmen mit den Impfungen ein großes Revirement in diesen quasi, ich kann sie verkaufen dort, wo sie besser bezahlt sind und kann sie aber dort billiger verkaufen, wo sie nicht. Verbunden mit dem BRIC, also mit Ländern an der, also die Industrieländer an der Schwelle, Brasilien, Indien vor allem, mit der Möglichkeit der Produktion. Mhm. Die generische Produktion, die ja dann immer wieder nachher auch immer wieder in Debatte war.
Und denke mir, wofür man dann aber wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlen muss.
Oder? Ja, oder auch nie. Also war dann die, eine Zeit lang war das dann ohne, beziehungsweise. Okay. Ja. Wobei es interessant ist, dass als, wir als medizinische Hilfsorganisation, die also eigentlich, also was weiß ich, der große Chirurg in Kriegsgeschichten, eigentlich in den Sachen doch sehr, sehr gut vernetzt waren, gut aufgetreten sind. Und wird das immer sehr imponiert. Und vor allem, es gibt, bis jetzt gibt es also diese DNDi, heißt das, Drug for Neglected Disease Initiative. Das ist auch so eine Geschichte, es gibt auch ein globales Süden mehr Krankheiten wie Schlafkrankheit, Malaria, die verschiedenen Formen der Behandlungen. Snakebite war unter anderem HIV-Behandlung für Kinder, die nicht wirklich das große Interesse der Pharmaforschung gehabt haben. Und wir haben quasi mit dieser Initiative eine Gürtel geschmiedet von akademischen Institutionen in Indien, Brasilien, Afrika, verbunden mit der WHO, wo die Pharmafirmen alte Patente abgeliefert haben. Dem gesagt, die brauchen wir eh nicht. Mit dem werden wir nie ein Geld haben, das können wir quasi großzügig der WHO schenken. Und dort haben wir also mit diesen Forschungsinstituten, mit unserer Möglichkeit quasi das auch nachzuschauen, was benötigt man wirklich an Ort und Stelle. Und die möglichen Entwicklung von Patenten gibt es, also hat sehr, sehr seit jetzt 15 Jahre eigentlich regelmäßig abgegeben, um den Zugang für Krankheiten, die niemand interessiert, weil es arme Leute betrifft. Ja. Das ist der Chagas-Krankheit zum Beispiel in Lateinamerika, diese komische Wanzengeschichte, die aber Millionen betrifft und die unangenehme Spätfolgen hat. Schlafkrankheit, Malaria in verschiedenen Formen, das war am Anfang vor allem wegen diversen Resistenzen. Also denken wir, das sind so Hintergrundgeschichten, die ablaufen neben Masern, Ebola, HIV, Epidemiebekämpfungen, neben Haiti, Erdbeben, neben Krieg in Syrien, Afghanistan. Also die Bandbreite ist schon sehr, sehr, sehr weit. Ne?
Aber nur damit man sich auch vorstellen kann, wie man da arbeitet. Jetzt nehme ich mir an, in südlichen Afrika, da geht es um eine Krankheit, da gibt es keinen Konflikt in dem Sinn, auch keinen dramatischen Konflikt mit der Regierung, da fliegen 10 Ärzte runter, 2 Logistiker, engagieren sich 100 andere Ärzte und Pfleger und geht schon los. In einer Region wie im Jemen, wo Krieg herrscht, wo es gefährlich ist, wo man eigentlich das Camp nicht verlassen kann, schaut es wahrscheinlich ganz anders aus. Wir richten Sie ein bisschen, wie in der Praxis dann so ein Einsatz ausschaut.
Ganz kurz nur zu Basic. Es gibt hier diese Universum MSF, also ist ja so fünf Universen, die miteinander verbunden sind mit der Idee und dem Logo. Und dazu kommt jetzt noch andere. Traditionell Paris, Brüssel, Amsterdam, Genf, Barcelona. Das waren so quasi die Zentren, die Operations machen. Also im Jargon heißt das Operational Centers oder Operational Directorates. Ja. Dazu kommen jetzt noch 2 Zentren, die in Dakar, also Westafrika und Nairobi, wahrscheinlich auch in Amman. Es gibt dann in Indien und in Hongkong auch noch, die aber nicht ganz so groß sind. Diese Zentren, wir verfügen heuer 1,4 Milliarden Euro eingenommen aus Spenden. Ne? 95% aus Privatspenden, 5% gab es noch sogenannte institutionelle Geber wie der norwegische Flüchtlingsfonds oder Außenamt in der Schweiz oder Kanada. Ja? Ja. Aber groß, also private Spender groß. Also, das heißt, private Spender, die auch keine Auflagen haben. Das war immer eine Geschichte. wenn Leute sagen, ja, aber dort sind so viele arme Kinder und ich will das unbedingt, dass das dort eingesetzt werden geht, sage, okay, respektieren wir. Aber die Tsunami-Geschichte kommt da rein, wo einfach so viel Geld vorhanden war, wo wir gesagt haben, das können wir nie verwenden für die Tsunami-Opfer, weil das geht nicht. Geben Sie uns das Vertrauen, dass wir es woanders einsetzen. Mhm. Mhm. 80-90% der Spender haben gesagt, okay. Ja. Das sind so kleine Bausteine zur Authentizität und wahrscheinlich auch zu einer gewissen Reputation, die letzten Endes auch die ganze Geschichte irgendwie untermauert. Was wichtig ist, das Spenden. Ich meine, wir sind ja trotzdem, wir planen das ganze Jahr auf Hypothesen, dass Spender uns treu bleiben, Spenderinnen. Ne? Ich habe immer ein sehr merkwürdiges Businessmodell gefunden, letzten Endes schon. Aber es funktioniert und es ist eher steigend. Also in Österreich sind wir dankenswerterweise eben bei über 30 Millionen angelangt. Letztes Jahr, heuer wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber also eine hohe Treue von über 100.000 regelmäßigen Spenderinnen und Spendern. Und die finanzieren diese Operation Zentren, um zurückzukommen. Ja. Und und da gibt es jetzt schon 80 Länder, wo man gewesen ist oder wo man ist. Großteils globaler Süden. Über 50% doch aus afrikanischer Kontinent. Also da kann man, ja, momentan gibt es wenig Länder, wo wir nicht sind, würde man sagen. Mittlerer Osten, Syrien, Jemen, Jordanien, Libanon, Türkei, teilweise in kleinen Dingen. Und dann Afghanistan, Myanmar, Bangladesch, Indien, kleinere Projekte mit HIV und sexueller Gewalt. Dann wird es weniger. Das heißt, und dort gibt es aber immer Kontakte. Das heißt, wenn der jetzt auftaucht, zum Beispiel im Jemen, da war es ein langsamer Konflikt, der begonnen hat. Das war nicht ganz klar. Es waren gar immer die Debatten zwischen Nordjemen und Südjemen. Und wird also eine Exploratorium Mission an Ort und Stelle geschickt, die versucht zu evaluieren.
Ja, Vorab-Mission.
Wie schaut das aus? Was ist vorhanden? Was sind die Hauptelemente von Tod und Verderben? Wie können die lokalen Verhältnisse mit der Situation irgendwie umgehen können? Und macht einen Plan. Und dann läuft die Maschine an. Im Jemen gab es früher auch schon kleinere Mission. Das heißt, man konnte ja wieder zurückgreifen auf lokale Leute, die eigentlich sagen konnten, was los ist. Dann passiert da, dann wird die Mission etabliert mit normalerweise einem Head of Mission, der aus, ich glaube, noch immer richtigen diplomatischen Gründen nicht aus dem Land kommt. Das war immer diese große Debatte jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns, also wie weit so quasi eine neokolonialistische Haltung und damit auch wieder reproduziert wird. Es war die Schwierigkeit, wenn das eben mit dem Rekrutierung an Ort und Stelle auch natürlich die Leute, die dort einen Arbeitsplatz finden, teilweise bleiben können dank uns oder auch also endlich auch Zugang zur Arbeit haben, natürlich auch ständig den Druck, also den Drücken oder den Kräften der lokalen Gesellschaft ausgesetzt sind. Mit Loyalitäten, Feindschaften etc. Und da, glaube ich, ist es vernünftig, so die internationale, relative unabhängige Figur einzusetzen. Der Rest ist dann eine Mannschaft, die also aus Koordinatoren und ein Drittel Ärzte, Drittel Medizinpersonal von Pfleger bis Hebamme, Labor, Mediziner und auch gut über fast auch die Hälfte logistische Geschichten. Die Projekte sind ja dann doch relativ, wachsen dann doch relativ schnell an. Also jetzt von Jahresbudget 100.000
Euro. Hat man quasi militärischen Schutz auch oder hat man sowas gar nicht? Also keine robusteren Securities, sagen wir mal so.
Es gab, ganz genau, in Nordkenia und in Somalia gab es eine Zeit, eine Periode, wo quasi aufgrund auch des lokalen Drucks Milizen gesagt haben, sie müssen uns bewachen, weil das Risiko so groß ist. Es war so eine Art Autobahnmaut in verschiedener Form. Prinzipiell kommt ja noch, bei dieser Exploratory Mission kommt ja noch dazu, dass man versucht, alle Leute zu treffen, die jetzt im Konflikt irgendwie also zu sagen, wir können das tun.
Also es ist sind sehr viel Diplomatie dabei.
Afghanistan, ja. Wir sind lange Zeit gewesen, 78, sowjetische Invasion, Kampf der Dschihadisten oder der Guerilla der Islamischen gegen die Besatzung, gegen das kommunistische Regime in Kabul. Wir hatten damals mit Massoud eigentlich so eine relativ privilegierte Beziehung, die ja im Tal circa einen halben Tag von nördlich von Kabul war. Das ging lange gut, bis zum Fall auch der Regierung. Dann gab es einen Zwischenfall im Norden, wo 5 Leute ermordet worden sind, aber auch wieder so eine Situation ähnlich, wie wir jetzt diskutiert haben in Somalia. Keiner wollte irgendwie eine juristische Aufklärung, eine Nicht-Kooperation mit der lokalen Community. Wir sind abgezogen, waren zwei Jahre weg und sind dann eigentlich schon, das war nach der Intervention der NATO und der Alliierten, zurückgekommen. Es gab zwei Jahre lang Verhandlungen, ob man im Süden, das also eher Taliban-Land auch schon damals war, eigentlich ein Spital führen kann. Alle getroffen, das ist dann, hat dann funktioniert. Das heißt, da gehen schon diplomatische Fähigkeiten, diplomatische Verhandlungen voraus, die überhaupt dann ermöglichen. Also wenn wir aufmachen, haben wir normalerweise die Gewissheit, dass wir ohne bewaffneten Schutz oder irgendwelche postierten Panzer oder sonst wie dort arbeiten können. Würden wir auch nicht. Weil wir wissen, dass also die humanitäre Element besteht auch schon darin, zu sagen, es gibt Vertrauen. Es gibt klar, dass MSF-Schild ist nicht keine Kugelweste, sondern ist die weiße Jacke mit dem MSF-Logo drauf. Und wenn das akzeptiert ist, dann funktioniert. Funktioniert im großen Ausmaß mit Zwischenfällen. Ne? Ja, in Afghanistan, in Somalia, jetzt vor 2 Monaten drei Mitarbeiter in Tigray, also im Norden von Äthiopien. Die erschossen worden sind, also relativ cool bei einer Explorationsfahrt, trotz extrem hoher Sicherheitsbestimmungen. Da muss ich das Leben schon vorstellen, dass also MSF-Leben besteht schon sehr viel an Arbeit. Dann noch einmal Arbeit und dann noch einmal Arbeit. 6 Tage Woche ist normalerweise also die Regel.
Sonntag oder Einsatz.
Ja, also aber verbunden mit sehr starken Auflagen, also wohin man gehen kann, wo man sein Bier oder seinen Tee trinken kann, welche Autos darf man nicht benutzen. Es ist schon sehr, also reglementiert, noch dazu quasi auch in den medizinischen Behandlungen schon mit sehr viel Guidelines versehen inzwischen. Was ich immer sage, du brauchst keine individuellen Helden, es ist ganz immer gut, wenn du Initiative hast, aber du musst einfach die Leute, die mit uns arbeiten, müssen im Team arbeiten können. Ne? Ja. Verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen, verschiedene Geschwindigkeiten, ein gewisses hohes Level an Geduld auch haben, damit das funktioniert. Viele halten es aus, einige halten es nicht aus. Die meisten tun es schon. Interessanterweise gibt es wenig Burnout oder Leute, die stark traumatisiert zurückkommen und das also irgendwie so länger auch noch bearbeiten müssen. Meine Hypothese oder auch Theorie fast dazu ist, solange du quasi mit MSF arbeitest, bist du immer proaktiv. Das heißt, du bist nicht du bist zwar in einer Situation ausgesetzt, aber man plant was, man tut was. Das ist ein relativ gutes Schutzschild das ist schon auch in dramatischen Situationen, wo man fühlt, dass es dramatisch ist, aber nicht unbedingt jetzt zu einer Traumatisierung im Sinne einer quasi langen chronischen Traumatisierung kommt, wo halt dann einfach der Alltag gestört ist durch traumatische Backflash. Hm?
Und welcher Typus ist das Personal? Also jetzt mein medizinisches Personal, Ärzte, Ärztinnen, sind das Leute, die bei Ihnen angestellt sind? Sind das Leute, die eigentlich einen Hauptjob hier haben und dann mal 3 Monate irgendwo hingehen? Ist es eine Mischung? Sind das Leute, die sozusagen eigentlich so wie Travelers ein halbes Jahr im Jemen, dann ein halbes Jahr in Somalia und nächstes Jahr wieder in Honduras sind? Wie ist das?
Also Österreich schickt ungefähr 110, 120 Leute pro Jahr. Hm? Mhm. Insgesamt sind also internationale Mitarbeiter 6.000, soweit ich mich erinnere jetzt, die so unterwegs sind. Okay. Und da gibt es also die First Missioner, also die zum ersten Mal gehen, und die Second etc. Mission sind und daher schon also zu einer anderen Kategorie gehört. First Missioner wird versucht, und das ist egal jetzt, ob es Arzt, Hebamme, Mechaniker, Sekretärin, Buchhalter, es geht doch mindestens 6 Monate zu bewegen, zu bleiben, um einfach sich einzugewöhnen, den Stil zu machen. Alle bekommen bei First Missioner 1.000 Euro Entschädigung, Versicherung und Reise, und das ist es. Und die Motivation, das also, und die Empfehlung oder die Bitte dann auch zu wiederholen. Mhm. Es gibt Leute, die bleiben länger oder sagen sie, okay, ich verpflichte mich, gehören dann zu einem Emergency Pool, wo sie sagen, ich bin ein Jahr angestellt. Nicht zu schlechten Bedingungen, aber es ist, man verdient auf jeden Fall weniger als in anderen, also wenn die Leute hier sein würden. Und sind aber mobil einsetzbar aufgrund ihrer Fähigkeiten ein ganzes Jahr. Und dann gibt es Leute, die engagieren sich dann als, ich würde sagen, als Mittel- oder mittleres Management, als Koordinatoren, Abteilungsleiter, Logistik-Experten, medizinische Experten auch, die quasi Jahre verbringen.
Also wenn Sie jetzt sagen, weil Sie gesagt haben, 110 Menschen aus Österreich schicken Sie in Missionen. Also dann gibt es wahrscheinlich hier einen Staff.
Das ist ja dieser Slang, der sich irgendwie noch immer gehalten hat mit Mission.
Ja, aber wie auch immer, ist ja auch egal. Aber ist das so, dass das dann Missionen sind, die von der österreichischen Sektion von vorn bis hinten organisiert werden, oder geben Sie dann irgendwelche 3 Leute zu Missionen, die andere organisieren oder die zentral organisiert werden?
Diese 5 Zentren, die ich erwähnt habe, oder 6 jetzt mit Dakar dazu, die managen, also die brauchen Leute, die brauchen das Geld, und die managen Logistik, Einsätze, Human Resources, Pressearbeit etc. Das heißt, wir rekrutieren Leute, sagen, wollt ihr jetzt auf Einsatz gehen, wir erklären ihnen, wie MSF läuft, tun sie vorbereiten auch und quasi schlagen die den Zentren vor, die regelmäßigen Bedarf haben, ob sie dieses Profil brauchen. Ne? Allgemeinmedizinerin, die lassen die jetzt irgendwie in Syrien oder in Kivu und so weiter, die nehmen die dann. Ne? Und sind aber bei uns angestellt, aber quasi dort, im Prinzip ist es wie eine Personalleasing, es ist vom Juristischen her gar nicht so locker, weil wir sagen, dass alle sind guter Meinung und guter Intention, aber man könnte unterschieben, dass da irgendwie eine Verschiebung ist von billigen Arbeitskräften. Das ist also, versuchen wir doch zu entkräften, mit einer sehr transparenten Art und Weise das zu tun. Aber de facto werden die vorgeschlagen, die werden akzeptiert und geben mit diesen Zentren, also wir sind verantwortlich indirekt für die Operations im Rahmen der, es gibt also internationale Koordinationsvorstände von der Genf, von Barcelona, von Paris, wo rundherum um diese Zentren quasi Sektionen assoziiert sind. In der Schweiz, worüber reden wir? Wir reden über ein Budget von 280 Millionen Euro. Das ist schon also eine gewisse Stärke. Von den 280 Millionen kommt fast 100 Millionen über Spenden in der Schweiz und 60 Millionen kommen Österreich, Kanada, Deutschland, was haben wir noch? Japan. Ja. Die poolen das Geld und stehen das zur Verfügung mit einem Plan, der diskutiert wird, der abgehandelt wird, der so also genau auch repertorisiert wird. und wo wir daran quasi beteiligt sind. Also das, und zugleich gibt es also auf der Ebene des Büros eine regelmäßige Koordination jetzt wegen anderen Aktivitäten, auch mit Genf zum Beispiel. Das heißt, Österreich selber, die Hauptfunktion ist, Leute zu finden, die mit uns auf Einsatz gehen wollen, die wir dann quasi weitervermitteln. Zweitens, Geld zu sammeln, um quasi dieses Social Missing zu unterstützen. Und drittens, Advocacy zu machen, also Pressearbeit, Erzählungen, um einerseits die Mission zu unterstützen und zugleich auch die erste Funktion von Ärzte ohne Grenzen, darüber zu zeugen, was wir tun, zu erfüllen. Das ist so quasi das ist egal, ob ich jetzt in Kanada sitze oder in Luxemburg oder in Tokio, all the same.
Sehen Sie eigentlich sowas wie Nachhaltigkeit auch? Oder erlebt man auch Nachhaltigkeit, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur schnelle Wundheilung für das Nötigste, sondern es hat auch eine nachhaltige Verbesserung in einer Gesellschaft zur Folge?
Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr, wie sagen, disputed item. Weil wir uns eigentlich immer abgegrenzt haben von Entwicklungshilfeorganisationen. Ich habe gesagt, we are not a developing agency. Wir sind auch keine Human Rights Agency. Das war immer doch eine sehr relativ klare Abtrennung. Was nicht heißt, dass wir trotzdem unter dem Widerspruch oder der Ambivalenz von Nachhaltigkeit kommen. Es gibt so eine terminologische Kompromisslösung, das heißt Chronic Emergency. Trifft für Sudan, trifft für Tschad, trifft für die DRC, also die Demokratische Republik Kongo, zu Syrien, ja, Jemen inzwischen. Das heißt, Konflikte, die in deren Dauer einfach über Jahre geht. Ne? Und wo in Syrien ja nicht nur zum Beispiel, das ist einfach ein zerstörtes Land, oder ein Teil zerstörtes Land zumindest. Also wo ich überlegen muss, also ich kann zwar ständig ein Hilfsspital aufbauen, aber das hat nicht von Dauer. Das kann ich für erste Monate machen oder eineinhalb Jahre bei Kämpfen, aber irgendwann muss ich mir das überlegen, was anders zu tun. Da sind wir Gott sei Dank dann auch nicht alleine. Also so die einsamen Helden, die dann immer dort sind, da gibt es einfach eine Tradition von Kooperation. Und das jetzt nicht nur in Kriegsgebieten, sondern es war ähnlich in Kenia zum Beispiel, gibt es ein sehr großes Spital von uns in Kibera. Das ist der große Slum bei Nairobi, wo wir ein sehr großes HIV-Spital geführt haben, eingerichtet haben und dann also in einem doch langen, zweijährigen Prozess übergeben haben. Also da war auch die Geschichte akut Notwendigkeit zur Behandlung, vorzuzeigen, dass es möglich ist, eine Struktur aufzubauen. Und dann versuchen diese Struktur, die natürlich mit Spendengeldern immer in einem anderen Luxus leben kann, als wenn sie dann also quasi integriert sind in den nationalen Gesundheitswesen, doch weiterzuführen. Das hat funktioniert. Einige, wo man weiß, das hat nicht so gut funktioniert. Aber es gibt nicht den Bedarf, so aus Ewigkeit immer an Ort und Stelle zu sein. Andererseits HIV-Bekämpfung, Tuberkulose-Bekämpfung, man sind chronische Krankheiten. Das heißt, ich habe einen langen Prozess und die Behandlung ist auch nicht mit Anfangsschnitt abgestellt. Da gibt es schon sehr viele auch Kooperationen, wo zum Beispiel die Ministry of Health, die Gesundheitsministerien sagen, wir machen ein gemeinsames Projekt, ihr baut das auf, ihr zeigt uns die Struktur, wir lernen davon, wir lernen Leute an und das wird dann überführt ins normale Gesundheitswesen. Funktioniert relativ gut. Zum Beispiel in den ehemaligen Sowjetrepubliken im Osten, wo es vor allem im Rahmen der multiresistenten Tuberkulose, die mühsam ist, teuer, schwierig zu behandeln ist, wo es einfach eine langjährige Kooperation gibt. Das funktioniert relativ gut. Die andere Sache, also Impfkampagnen sind per se irgendwie quasi überschaubar. Ebola war halt dann eine andere Geschichte, die ja dann auch über 2 Jahre gedauert hat in Westafrika, wo ein sehr rasches, also wo wir sehr, sehr rasch ja dabei waren, gleich am Anfang eigentlich in Guinea-Conakry, weil es Erfahrung gab mit infektiösen Krankheiten.
Wie ist das eigentlich bei so einer hochinfektiösen und hoch hochtödlichen Krankheit. Da bringen sich ja auch die Ärzte in Gefahr, zumindest am Anfang, sagen wir auch, wenn man noch nicht genau weiß.
Es sind auf einige gestorben.
Also wie geht man in so einen Einsatz hinein?
Interessanterweise gab es keinerlei Probleme zu rekrutieren in den Ebola-Geschichten, wo die Leute sehr kurz die internationalen Arbeitskräfte waren dann immer so 3 Monate, 4 Monate unterwegs. Also plus auch den quasi auch die lokalen Kräfte. Ich meine, das Protokoll war schon irrsinnig streng. Es tauchte immer wieder diese Bilder auf mit den Skibrillen, den Gummianzügen.
Die wir jetzt auch alle kennen aus dem täglichen Fernsehen.
Ja. Die ist schon deutlich mehr ist als bei der Covid-Geschichte, muss man sagen. Ja. Weil einfach die Covid geht über die Luft und dann habe ich andere Barrieren. Aber Ebola geht über Schmierinfektionen und Sekrete von Spucke über Schleim bis Blut, also alles. Und ist dann also an der hohen Infektiosität.
Aber gar nicht über die Atemwege.
Atemwege, indem ich dann, ich tue irgendwie den Finger berühren. Ne? Ja. Aber nicht über die Luft.
Ja.
Ne?
Ja.
Die Infektiosität war bei den Begräbnissen, wo aufgrund der lokalen Traditionen immer der Tote geküsst werden musste und wo dann auf einmal wieder neue Cluster entstanden ist und es ist weitergegangen. Ne? Wir hatten dann relativ, also in der Letztendphase der Ebola-Geschichte gab es ja die Impfung, die also zumindest für gesundes Personal zugelassen war. Aber es gab, glaube ich, sehr hohen Respekt aller Beteiligten, also weil die Mortalität war ja zumindest, also wenn man wenig behandelt, doch bei fast 70%, wenn man behandeln konnte, einzelne wurden ja dann auch evakuiert, war es ein bisschen geringer, aber also anders als die respiratorischen Viren wie Covid.
Ja.
Auch eine Debatte damals, wie ist das Verhältnis internationale und lokale? Kann man die genauso evakuieren, dann zum Beispiel wie Leute, die aus Europa gekommen sind? Da kommen wir also zu einer Debatte, die jetzt einfach akut ist, wenn man so bluntly, oder wie soll man sagen, gesagt, also einfach platt dahin, ist MSF eine rassistische Organisation. Es gab also eine Debatte, vor allem nach dem Black Lives Matter, vor allem in den USA, wo ja auch also in der Organisation natürlich, also genau dem entsprechenden, dem sonstigen amerikanischen Verhältnis, also verschiedene Leute, weiß, schwarz, gelb und so weiter, vorhanden sind. Mit diesem berühmten gläsernen Plafond immer, wer kommt wohin. Und die Debatte läuft noch immer. Dann auch dieses Modell, das natürlich von sich aus genial ist, also ich sammle Geld, ich schreibe drüber, ich tue die Leute mobilisieren, ich organisiere Leute, die helfen kommen. Inzwischen ist es ja keine angloamerikanische oder nur europäische Geschichte. Wenn ich schaue, die Hälfte oder fast mehr sind also Nicht-Europäer jetzt. Das sind Lateinamerika, Inder, Nahe Osten und in Afrika selber gibt es also eine Pool von Leuten, die jetzt als internationale Arbeitskraft da sind. Teilweise auch, weil es notwendig ist. Es gibt sowas wie ethnisches Profiling. In Westafrika ist es kaum möglich für Kaukasier, also weiß heute also wirklich regelmäßig dort zu arbeiten. Der Staff ist afrikanischer Staff, aber also nicht unbedingt jetzt von dem Land, sondern also Kongo oder Südafrika und so weiter. Das heißt, diese Mixture ist wird zunehmend und verbessert sich auch. Also die, glaube ich. Andererseits, ich habe immer die Geschichte, gut, die humanitäre Idee ist letztendlich eine europäische Geschichte gewesen. Also die Frage ist, also das dynamische Prinzip sowieso oder auch also die dynamische mit einer Roten Kreuz-Erklärung. Auf der anderen Seite die International Human Rights Declaration 57, als universelles Gut, also was sicher nicht nur europäisch. Aber die Art und Weise, das durchzusetzen, gab es von dem French Doctors bis hin also zu den wachsenden NGOs, die also sonst ja auch noch irgendwie sind und die also großteils im angloamerikanischen Raum oder im europäischen Raum gesiedelt sind, ein großes Wachstum. Die Elemente des Neokolonialismus in sich tragen können. Wirkt es wirklich aus? Gibt es momentan eine Debatte, die heißt bei uns MSF, we want to be. Mhm. Wie entwickelt sich eine global agierende Organisation jetzt mit 63.000 Mitarbeitern, davon 6.000 internationale, noch einmal 4.000 in den Headquarters und in den Offices, mit einem Budget, das man, also wenn es so weitergeht, wieder 2 Milliarden umschreiten können. Wie ich begonnen hatte, 2005, haben wir, glaube ich, insgesamt 600 Millionen gehabt, international. Ja. Das heißt, in diesen 14, 15 Jahren sind wir fast verdreifacht. Macht es Sinn, noch mehr zu tun? Ja? In der Medizin kann man immer mehr tun, weil es gibt, brauche ich eine Tür aufmachen, gibt dort ein Bedürfnis da, es gibt Armut und Krankheit auf der anderen Seite. Ich sage immer, du brauchst nur deinen Tisch aufstellen und du hast sofort deine Patienten. Aber macht es Sinn, sich so nur von der Geldentwicklung treiben zu lassen? Und da müssen wir mal sagen, stopp.
Aber wenn Sie so von dieser neokolonialistischen Gefahr gesprochen haben, dann wäre ja sozusagen mal das Naheliegendste, dass man, wenn es eine Situation gibt, dass die Menschen aus den europäischen, aus den nordamerikanischen Regionen dann dorthin kommen und zwar mit einem internationalen Team zusammenarbeiten, aber die Chefs sind die aus unserer Region. Ja, und die müssen jetzt auch nicht weiß sein. Das können ja auch schwarze Upper-Class-Ärzte aus den USA sein. Aber letztendlich die Hierarchie hast du ja dann doch. Und irgendetwas haben sie angesprochen oder ansprechen wollen. Sie haben es ein bisschen angetippt, wenn man in Ebola-Gebiet krank wird. Naja, der Enkel, der kann auch nach Österreich ausgeflogen werden. Aus dem Kongo, also auch ein Helfer aus dem Kongo, wird das wahrscheinlich tendenziell nicht werden. Ja. Nicht?
Ist auch thematisiert worden, obwohl man natürlich dann trotzdem dank Versicherungen und Möglichkeiten Absicherung also auch eine Behandlung garantieren konnte. Ist also nicht ganz so, das ist quasi, ich lasse mal übrig. Aber diese wobei natürlich letztendlich die Sache geht zwischen internationaler Arbeitskraft und nationaler Arbeitskraft. Ja. Wie kann man die miteinander übereinander bringen? Wie kann man, andererseits, die Backbones aller Projekte sind die Leute, die nationalen Arbeitskräfte. Die bleiben dort. Der Expat oder Expatin, die also auch wenn sie ein Jahr oder zwei Jahre gehen, wieder weg. Was kann die bringen an zusätzlichen? Was ist also wirklich das Added Value? Im Anlernen, im Zeigen, im Ausbilden. Oder was eigentlich dann die internationale Arbeitskraft von den nationalen Arbeitskräften. Da gibt es, glaube ich, viel zu tun. Ich denke, es ist auch viel Potenzial, die wir, glaube ich, noch mehr nutzen können auch. Also die Debatte ist also diese Diversity, Inclusion und Non-Diskriminierungskampagne heißt das so schön. Hat sich ziemlich, also jetzt seit eineinhalb Jahren ziemlich entwickelt und da denke ich mal, da gibt es noch einige Änderungen, das wahrscheinlich einfach von den eurozentristischen, auch die Organisation, die Logistik, sehr viel in den globalen Süden wandern wird oder auch also Richtung Mittleren Osten, Fernen Osten.
Das war ein nachdenklicher Reinhard Dörflinger, langjähriger führender Arzt in der internationalen NGO Ärzte ohne Grenzen. Die Ärzte ohne Grenzen sind 50 Jahre alt geworden. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zivilgesellschaftliches Engagement findet im Falter regelmäßig seinen Niederschlag. Mit einem Abonnement des Falter verfolgen Sie die wichtigsten Diskussionen. Ein Abo bestellt man am besten im Internet über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.